Ich hoffe, ihr könnt heute ein bisschen etwas mitnehmen, wo aus dem Karfreitag rauskommt, wo vielleicht ganz speziell ist. Und vielleicht ist es auch nur der Titel, wo hilft. Ein Kreuz und drei Nägel sind gleich vier. Und in Englisch geht es eben auf. Forgiveness. Vor war vier. Oder eben Vergebung. Warum der Titel? Das hat eigentlich mit unserem Besuch, das hat zu tun mit unserem Besuch auf Taiwan, als wir unseren Sohn besuchten. Wir gingen dann in die Gemeinde, wo Nathanael auch hingeht. Und da war der Gemeindebus vor der Türe. Und uns ist sofort aufgefallen, fantastischer Satz. Ein Kreuz, three nails sind gleich Forgiveness. Und das hat mich sehr angesprochen und Margret ein Viertel gemacht. Ich habe jetzt auch noch auf dem Internet ein bisschen nachgeschaut und da hat es so verschiedene Bilder. Zum Beispiel das nächste. Es ist jetzt aus drei Nägeln gemacht. Ja, ein Kreuz und drei Nägel. Und das hat mich veranlasst, für heute etwas über das zu predigen. Oder das habe ich das mir vorgestellt, wenigstens. Weil ich dachte, da kommt etwas zum Tragen, das sehr, sehr stark ist. In dieser kurzen Aussage liegt so viel drin. In einem Kreuz mit drei Nägeln gibt es Vergebung. Und ich wollte dann eigentlich über Vergebung reden. Aber es wird ein bisschen anders kommen heute. Und doch bleiben wir dabei. Dass Jesus nicht verstanden wurde zu seiner Zeit und deswegen ans Kreuz musste, da hat David Onemus uns letzten Sonntag mit hineingenommen. Das dürft ihr dort nachlesen. Immer wenn Jesus gesagt hat, wer er wirklich war oder ist, dann haben die Menschen das nie gern gehabt. Wenigstens die Religiösen nicht. Weil mit anderen Worten hat er gesagt, ich bin Gott. Und ihr dürft das nachlesen. Wenn sie ihn fragten, bist du wirklich der Verheißene, dann antwortet er, ich bin. Und er braucht das Wort, das wir auch im Hebräischen haben, Jahwe. Die Juden wagten ja nicht, dieses Wort überhaupt auszusprechen. Und er sagt, und das bin ich. Ich bin. Ich bin, der ich bin, könnte man sagen. Ich bin. Und das veranlasste die Leute, Steine zu werfen zu wollen oder ihn zu kreuzigen. Und hier, das war auch der ausschlaggebende Punkt für Karfreitag. Dass Jesus sagt, ich bin. Ich habe dann gedacht, okay, ich möchte diesen Satz, ein Kreuz plus drei Nägel sind gleich Forgiveness, sind gleich Vergebung, dem nachgehen und schloss mich über diese Kreuzigung und vor allem über die Vergebung zu reden. Und bald schon war der Schlüsselvers klar für mich, der kommt dann aus Lukas, wo Jesus ja auch so betet. Und habe dann aber gemerkt bei der Vorbereitung, dass hier ich einer Bibelstelle begegne, die eigentlich gar nicht biblisch ist. Habt ihr das gehört? Ja, das kannst du jetzt wegmachen. Ich habe eine Bibelstelle gefunden, die gar nicht biblisch ist. Und ich wusste nicht mehr, was machen. Wenn man eine Bibelstelle findet, die nicht biblisch ist, das macht man da. Und da möchte ich euch heute mitnehmen, da hinein. Ich habe dann viel darüber nachgedacht, habe mir einige Gedanken darüber gemacht, war etwas verzweifelt, zwischendurch mal, Was soll ich damit machen? Und dann habe ich meine Gedanken auch Gernot noch gesagt und er hat dann gesagt, okay, komm, das ist wert, geh weiter, mach daran, arbeite daran. Schauen wir diese Bibelstelle mal an, die gar nicht biblisch ist. Ach ja, ich weiß. Lukas 23, 34a. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eigentlich ein Gebet. Und dass einer am Kreuz betet für andere, ist ja schon außergewöhnlich. Am Kreuz macht man das in der Regel nicht. Da ist man so beschäftigt mit sich und seinen Schmerzen und weiß nicht was alles. Aber er hat ständig auch an andere gedacht. Das ist schon mal etwas Großartiges. Aber ich bitte euch jetzt, die ihr logisch denken könnt und vielleicht auch ein bisschen theologisch denkt, folgt mal meinen Gedanken, die ich da hatte. Im Zusammenhang betet eigentlich Jesus etwas, das ist gar nicht so einfach einzuordnen. Was sagt er da wirklich? Im Zusammenhang spricht er von denen, die ihn hier schlagen, denen, die ihn hier annageln, denen, die ihn hier verspotten. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also soll der Vater vergeben. Kann er das überhaupt? Kann ein Vater vergeben, der ganz klar gesagt hat, wenn ihr nicht Buße tut, habt ihr keine Vergebung? Aber die, die das hier gemacht haben, noch gar keine Buße getan. Und wenn Jesus jetzt sagt, vergib ihnen, dann sagt er, dann vergiss es mit der Buße. Dann dürfen ja alle hinzukommen, oder? Dann sollen noch auch, vergib denen, die hier mich jetzt schlagen, die mir da, dann darfst du einfach vergeben. Und dann sind wir bei der Allversöhnung, versteht ihr? Dann kommen wir an den Punkt, wo man sagt, alle können ja vergeben werden. Kann dann jemand vergeben werden, auch wenn er nicht an Jesus glaubt? Wenn er ihn gar verurteilt? Irgendwie ging das für mich nicht auf. Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist schwierig, oder? Irgendwie. Gut. Nun gibt es Ausleger, die meinen, dass es vor allem auf das Nichtwissen ankommt. Denn die wissen nicht. Ah ja, gut. Wenn es auf das ankommt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber weil sie nicht wissen, was sie tun, dann darum darfst du ihnen jetzt vergeben. Oder? Ah, das ist ja wunderbar. Dann müsste man ja einfach nicht wissen. Warum gehen wir denn in die Mission? Und lass doch die im Unwissen. Denn dann kann Gott ihnen vergeben. Denn die nicht wissen, denen wir vergeben, oder? Sag doch diese Stelle dann, wenn man so auslegen will. Und dann brauchen wir gar keine Mission, keine Evangelisation. Lassen wir sie doch lieber einfach im Unwissen. Könnt ihr das nachvollziehen? Dass hier irgendetwas hochkommt, wo man sagen muss, hä? Nein, es geht nicht auf. Kann ich wieder mal ein paar Köpfe sehen? Geht es euch auch so? Spürt ihr das? Etwas stimmt da nicht. Also wenigstens mir ist es so gegangen. Und jetzt muss ich noch einen kleinen Einschub machen, der sehr wichtig ist. Weil was Jesus hier betet, ist eigentlich etwas, das er immer noch betet. Das hat er nicht nur dort gebetet. Im Griechischen gibt es diese Zeitform auch, wo man nennt das das Imperfekt, wo man etwas hat, das andauernd geht. Und wenn etwas im Imperfekt geschrieben ist, dann heißt das, es hat seinen Anfang, aber es geht fortwährend weiter. Es ist nicht abgeschlossen in sich. Und genau das passiert hier, dieses Wort, und er sagte, oder ja, das, was er sagte, sagt er immer noch. Das ist im Imperfekt, das ist immer noch angehend. So, Jesus sagt das heute noch, wenn vielleicht nicht mehr am Kreuz, dann doch zu der Rechten des Vaters. Also sagt er fortwährend, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Auch das ist etwas schwierig, weil dann müsste das eben auch für heute gelten. Dann könnte man sagen, jawohl, die nicht wissen, die haben es gut, denn ihnen wir vergeben. Also bitte keine Mission und keine Evangelisation. Aber es stimmt nicht. Ich habe nicht gewusst, dass das Haus brennt. Und deswegen Feuer kann mir nichts tun. Oder? Das glaubt ihr, hä? Nein! Ihr wisst, wenn ihr es auch nicht wisst, dass das Haus brennt, wo ihr drin seid, verbrennt ihr. Egal, ob ihr es wisst oder nicht. So, es geht nicht auf. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also können wir das irgendwie nicht nehmen, dass es um das geht, dass sie halt nicht wissen. Jetzt gibt es noch die Dritten, die sagen, und hier ist ganz speziell dann gemeint, dass die, die mitgeholfen haben, hier Christus zu verurteilen, ihn anzunageln, ihn zu verspotten, dass die ja eigentlich den Willen Gottes taten. Weil die ja eigentlich das machten, was die Propheten vorausgesagt haben. Die Propheten haben ja gesagt, er wird sterben. Im Psalm 22 heißt es ja, sie werden also um seinen Gewand würfeln und so weiter. Also was die gemacht haben, ist eigentlich im Willen Gottes. Und wenn es im Willen Gottes ist, dann darfst du vergeben, Vater. Vergib denen, die hier das alles mitgemacht haben. Aber warum dann im Imperfekt, warum dann noch angehend betend? Und zum anderen, wenn es so wäre, dann müssten wir heute überlegen, man kann dann Dinge machen, die im Willen Gottes sind, in Anführungszeichen, oder wo wir denken, die sind im Willen Gottes, und dann wird uns doch vergeben. Wisst ihr, dann kann man auch mördern im Willen Gottes. Was sie ja da gemacht haben, oder? Sie haben einen ans Kreuz geschlagen. Und jetzt soll das im Willen Gottes geschehen sein, also wird ihnen vergeben. Das macht der Islam. Das machen die Hindus. Das machen viele Religionen, die sagen, wenn es ja für Gott ist, dann darfst du einen anderen einfach Schmerzen machen. Ihn fertig machen, ihn töten. Und dann sind wir genau da. Geht es euch so, dass ihr sagt, ja, das kann nicht sein. Etwas stimmt hier nicht. Was meint ihr? Schon, oder? Schwierig. Was macht ihr jetzt damit? Geht nach Hause und sagt mir dann, was ihr mit dieser Stelle macht. Oder? Wäre gut. Würde mich jetzt eigentlich unternehmen, so eine Woche lang euch überlegen zu lassen. Was?
Spiel ein bisschen Musik. Ja. Wir können länger singen heute.
Schaut, über, wenn wir Apostelgeschichte lesen, sehen wir auch, dass es eigentlich gar nicht geht. Und deswegen, wenn ich etwas sage, dass ich sage, schaut im gesamten Bild der Bibel, geht es irgendwie wie nicht auf. Denn in Apostelgeschichte 3 lesen wir, nun Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen. Und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig. Gott hat durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Also das stimmt jetzt wieder. Aber jetzt sagt er etwas. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlung auf euch geladen habt. Nein, Petrus sagt nicht, es ist vergeben, Christus hat für euch gebetet. Er sagt, kehrt um, tut Buße und dann kann Gott euch vergeben. Versteht ihr, das ist, deswegen können wir das nicht so nehmen und sagen, aha, das ist nur für die, die da Jesus ans Kreuz genagelt haben. Was dann wirklich, was sagt dann Jesus dort? Und ich hoffe, ihr versteht, ich hatte ein Problem und das ist nicht einfach lösbar. Es ist sogar ein Problem, das dahin führt, dass man Sünde etwas leichter nehmen kann. Weil irgendwie wird ja Gott schon vergeben. Da macht er es ja, oder? Was aber, wenn dieses Wort vergeben vielleicht falsch übersetzt wäre? Und dann habe ich nachgeschlagen, was steht denn hier im Urtext mit vergeben? Und da sind wir Kronleuchter aufgegangen. Dann habe ich gemerkt, warte mal, da stimmt was nicht ganz. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, ist im Urtext verschiedentlich gebraucht, verschieden ausgelegt. Also das Wort Aphes oder eben das Urwort Aphemin kann man übersetzen als entlassen, wegschicken oder erlassen, vergeben, da wäre jetzt das. Oder verlassen, unterlassen, zurücklassen, geschehen lassen oder einfach lassen. So, es kann unterschiedlich ausgelegt werden oder übersetzt werden. Und dann habe ich ein paar Stellen nachgeschlagen und eine davon ist zum Beispiel, wo die Kinder zu Jesus gebracht werden sollen. Und die Jünger sagen, nein, ihr dürft nicht zu Jesus. Und was sagt Jesus? Lasst sie kommen. Und dieses Wort, lasst sie kommen, ist genau dasselbe Wort, das da als vergeben übersetzt wird. Also Jesus könnte sagen, oder Jesus hat gesagt, lasst die Kinder kommen, wehret ihnen nicht. Haltet sie nicht auf. Die dürfen kommen. Eine andere Stelle ist dann, also das war Matthäus 19, und eine andere Stelle ist dann, wo er am Kreuz ist und da stecken sie den Schwamm an einen Stab, gefüllt mit Essig und Galle und wollen ihm zu trinken geben. Und dann sagen einige, halt, nein! Die Übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Das Wort dort, halt, stopp, tut es nicht, lass es, ist dasselbe Wort, das da als vergib übersetzt wird. Also man könnte das Wort auch so brauchen, wo man sagt, nein, jetzt nicht, lass es zu. So wie sie es dort gemacht haben, als sie Jesus diesen Schwamm geben wollten und dann sagten einige, nein, nicht, lass es zu, dass er so stirbt, weil wir wollen sehen. Wenn das wahr ist, bekommt die ganze Sache eine andere Seite. Und für mich ist das sehr wichtig. Versteht ihr, ich stelle mir vor als Vater, wie es für mich wäre, wenn meine Kinder so geschlagen würden, so drankommen würden, wenn eines meiner Kinder absolut da, sie wollen ihn ans Kreuz nageln. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das stoppen. Hundertprozentig. Ich würde stoppen. Ich würde sagen, nein, das geht nicht. Jetzt ist es genug. Verbal könnte ich das ja machen, aber nicht so. Und ich würde reinschlagen, wenn ich könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott so weit war, dass er reinschlagen wollte. Und jetzt sagt Jesus, Vater, nein, lass es zu. Jetzt noch kein Gericht. Die wissen ja nicht, was sie tun. Versteht ihr? Vielleicht kommen die noch dahin, dass sie es dann wissen plötzlich und Buße tun und umkehren. Vater, nicht jetzt. Nicht jetzt ein Gericht. Wo ich das so gesehen habe, hat es plötzlich für mich Sinn gemacht. Auf einmal ist es aufgegangen, die ganze Geschichte. Geht es euch auch so? Vater, nicht vergib, sondern lass es zu. Denn die wissen noch nicht, was sie tun. Und darum betet er das noch bis heute. Bis heute. Und so würde ich eigentlich denken, eine Übersetzung wäre fast besser, wenn stehen würde, Vater, nicht. Bitte, Vater, nicht. Lass es zu. Die wissen nicht, was sie tun. Oder Vater, lass es geschehen. Oder Vater, unterlasse es, sie zu stoppen. Der Vater hat dann nicht zugeschlagen, aber die Finsternis kam. Und mir ist es wie wenn Gott doch irgendwie, dann hat er die Erde geschüttelt und Erdbeben waren. Und dann hat er den Vorhang zerrissen, damit zum Ausdruck gebracht, ich verlasse jetzt dieses menschliche Heiligtum, wo ich wohne. Er hat es zwar von oben nach unten. Oh. Ah, da. So. Der Vorhang ist zerrissen, weil Gott sich jetzt zu seinem Sohn gestellt hat. Zu seinem Sohn gestellt hat, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und der das so wollte, weil er wusste, der Mensch hat keine Chance, wenn ich nicht sterbe, wenn ich die Sünde nicht auf mich nehme. Ja, das war gar nicht so einfach, die Sünde auf sich zu nehmen. Hört, was Johnny Erickson und Steve, wie heißt er? Steve Estes im Buch wie das Licht nach der Nacht, über diese Sache schreiben. Stefan liest uns vor.
Los, auf den Rücken mit dir. Einer hebt das Schlagholz, um den Nagel einzuschlagen. Doch das Herz des Soldaten schlägt weiter, während er das Handgelenk des Gefangenen zurechtrückt. Jemand muss das Leben des Soldaten Minute um Minute erhalten, denn kein Mensch hat selbst die Macht, es zu tun. Wer liefert die Luft für seine Lungen? Wer gibt seinen Zellen Energie? Wer hält seine Moleküle zusammen? In ihm, dem Sohn, hat alles Bestand. Kolosser 1,17. Das Opfer will, dass der Soldat weiterlebt. Ihm verdankt der Krieger die Fortdauer seiner Existenz. Der Mann hebt das Schlagholz. Als der Mann ausholt, erinnert sich der Sohn daran, wie er und der Vater den Mittelnerv des menschlichen Unterarms entwarfen. An die Empfindungen, die er vermitteln würde. Der Entwurf erweist sich als fehlerlos. Der Nerv arbeitet ausgezeichnet. Hoch mit dir! Sie heben das Kreuz an. Gott wird halbnackt zur Schau gestellt und kann kaum atmen. Doch diese Schmerzen sind nur gering im Vergleich zu einem anderen Schmerz und wachsender Bedrohung. Ein fremdes Gefühl beginnt sich seiner zu bemächtigen. Irgendwann an diesem Tag beginnt ein böser Hauch sein Herz zu erreichen. Er fühlt sich schmutzig. Menschliche Bosheit beginnt sich auf seinem makellosen Wesen auszubreiten. Der lebende Unrat unserer Seelen. Der Augapfel des Vaters verdirbt. Sein Vater, so muss er sich seinem Vater zeigen. Der Vater im Himmel reckt sich wie ein aufgestörter Löwe, schüttelt seine Mähne und brüllt gegen die kümmerlichen Überreste eines Mannes, der am Kreuz hängt. Niemals hat der Sohn den Vater so blicken sehen, nicht auf sich. Niemals hat er auch nur das Geringste seines heißen Atems verspürt. Doch das Brüllen erschüttert die unsichtbare Welt und verdunkelt den sichtbaren Himmel. Der Sohn kennt diese Augen nicht. Menschensohn, warum hast du dich so verhalten? Du bist betrogen, gestohlen, verleumdet, gemordet, geneidet, gehasst, gelogen. Du hast geflucht, geraubt, zu viel ausgegeben, zu viel gegessen, Unzucht getrieben, bist ungehorsam gewesen, hast unterschlagen und gelästert. Oh, die Pflichten, vor denen du dich gedrückt hast, die Kinder, die du verlassen hast. Wer hat je die Armen so wenig beachtet, ist so feige gewesen, hat meinen Namen so klein gemacht? Hast du je deine scharfe Zunge im Zaum gehalten? Was bist du für ein selbstgefälliger, armseliger Trunkenbold? Du, der du dich an kleinen Jungen vergangen hast, mit Drogen gehandelt, dich Banden angeschlossen und dich über deine Eltern lustig gemacht hast. Wer gab dir die Kühnheit, Wahlen zu manipulieren, Revolutionen zu schüren, Tiere zu quälen und Dämonen anzubeten? Hat die Liste kein Ende? Familien zerstören, Frauen vergewaltigen, selbstgefällig auftreten, den Zuhälter spielen, Politiker bestechen, Erpressungen vornehmen, pornografische Filme herstellen, Bestechungsgelder annehmen. Du hast Häuser niedergebrannt, Terrorpraktiken vervollkommnet, falsche Religionen gegründet, mit Sklaven gehandelt. All das hast du genossen und dich damit wichtig getan. Ich hasse, ich verabscheue diese Dinge in dir. Alles an dir ekelt mich an. Kannst du meinen Zorn nicht fühlen? Der Vater sieht zu, wie das Liebste, was er hat, das genaue Ebenbild seiner selbst, in Sünde untergeht und ertrinkt. Der Zorn gegen die Menschheit, den Gott Jahrhunderte hindurch aufgespeichert hat, explodiert in einer einzigen Richtung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch der Himmel hält sich die Ohren zu. Der Sohn starrt zu dem einen auf, der ihn nicht erreichen, ihm nichts erwidern kann oder will. Zwei ewige Herzen zerreißen, ihre intime Freundschaft bis auf den Kern erschüttert. Die Dreieinigkeit hatte es geplant. Der Sohn hatte es erlitten. Der Heilige Geist hatte ihm dazu die Kraft gegeben. Der Vater verstieß den Sohn, den er liebt. Jesus, der Gott-Mensch von Nazareth, ging zugrunde. Der Vater nahm sein Opfer für die Sünde an und war zufriedengestellt. Die Rettung war vollendet.
Das will ich im letzten Moment. Der Vater, das nicht hat wollen, dass sein Sohn das alles auf sich nimmt. Ach, das könnte ich verstehen. Aber dass dann der Sohn selber sagt, nein, Vater, lass zu. Und ich wüsste nicht, was ich mache. Die Geschichte bewegt die da am Kreuz. Und es ist nicht verwunderlich, dass viele sagen, alles hat keine Bedeutung, wenn das Kreuz nicht geschehen wäre. Nicht menschwertig, nicht du verstehst. Das Kreuz ist das Zentrale. Und darum sagt er, Paulus, ich habe nichts anderes zu verkündigen, wie der Christus. Und ihn als der Gekreuzigte. Das ist meine Hauptbotschaft. Und Karfreitag, das ist es für uns auch. Ein Jesus, wo immer und immer wieder bittet. Noch nicht gerecht, noch nicht gerecht. Die wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, das macht er heute noch. Und wenn jemand zu mir heute würde sagen, warum lässt Gott das oder das oder das zu, dann würde ich sagen, weil Jesus dafür betet. Das Gericht jetzt noch nicht kommt und du und die noch können verstehen. Drum. Er hat es erreicht. So können wir heute die Aussage nehmen und sagen, jawohl, ein Kreuz, drei Nego, sie Vergebung. Ein Kreuz, drei Nego, sind Vergebung. Wir wollen Gott danken. Wir nehmen einen Moment der Ruhe, der Stille. Und wir lassen Gott einfach in unserem Herzen ein Werk der Gnade tun. Oh Jesus, ist mir heute bewusst geworden, wie viel du eigentlich auf dich genommen hast. Den ganzen Berg, die volle Fülle des Mülls dieser Welt. Und jetzt nicht der organische Müll, sondern der geistliche, der mörderische, der gemeine, der völlig kaputte Dreck des menschlichen Herzens. Und danke, dass du willig warst, das zu tun. Und dass du gesagt hast, ja, Vater, lass es zu. Hilf, dass ich das mehr und mehr verstehe. Und ich bin dir so unendlich dankbar, dass du das heute noch für meine Familie, für meine Freunde, für meine Nachbarn, für so viele in dieser Welt betest. Für all die, die jetzt noch da sind in der Dunkelheit ihrer Ideologie, wo sie Mörder und Vergewaltiger werden, deswegen. Danke, dass du es noch betest. Vater, halt das Gericht zurück, damit sie noch verstehen können. Und Vater, lass mich immer wieder verstehen, ich möchte noch tiefer in deine Gemeinschaft kommen. Und ich bitte das für alle von uns. In deinem herrlichen Jesu Namen.